Liebe Männer und liebe Frauen, liebe Gemeinde. Am Wochenende, jetzt am Freitag und Samstag, hat zum zweiten Mal eine Schulung stattgefunden, dem Thema sichere Gemeinde. Wozu diese Schulung, sichere Gemeinde? Sind Gemeinden nicht sicher? Muss man sich Sorgen machen um die MOGA? Was kann hier passieren? Sicherheit und Geborgenheit ist in der Gemeinde doch spürbar und wir haben das ja eben auch von den jungen Leuten gehört, wie wohl sie sich fühlen in der MOGA. Ein gutes Gefühl, spürbar, erlebbar und ich fühle mich auch sicher und geborgen. Und dennoch stelle ich fest, dass eine sichere Gemeinde, egal in eine sichere Atmosphäre, egal in welcher Gemeinde, nicht von Natur aus entsteht. Insofern haben wir das bewusst zum Thema gemacht, um uns mit einer sicheren Gemeinde auseinanderzusetzen. Und an dieser Stelle ein großer Dank an alle, die sich diesem Thema widmen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Bereiche dieser Gemeinde, die mit Kindern zu tun haben, die dafür sorgen wollen und daran arbeiten, dass diese Gemeinde eine sichere Gemeinde ist und auch sichere Gemeinde bleibt. Denn eine sichere Atmosphäre entsteht ja nicht von Natur aus. Gerade Gemeinden und Kirchen sind Orte, an denen Täter sich sicher fühlen können. Die familiäre Struktur begünstigt durchaus Missbrauch. Es gibt ein teilweise problematisches, unsicheres Verhältnis zur eigenen Sexualität und zur Sexualität anderer. Man kann eventuell Gehorsam einfordern. Jemand muss gehorchen. In einem Gefälle zwischen Mitarbeitern und Kindern zum Beispiel. Und Vergebung, ja, wenn mal was passiert, es kann ja eingeklagt werden. Man muss ja vergeben. Was auch passieren kann, dass man mit den Rollen der Männern unsicher umgeht. Dass Männer verehrt werden und für ihre Dienste besonders geschätzt. Ich möchte das nicht kleinreden, aber da entstehen auch Autoritäten. Diese Faktoren können begünstigen, dass Täter sich sicher fühlen und ihre Opfer in einer Gemeinde finden können. Dem wollen wir bewusst etwas entgegensetzen. Wir wollen es nicht totschweigen, nicht die Augen verschließen vor dieser Problematik. Der Öffentlichkeit ist das eher peinlich, darüber zu sprechen. Anderes wird ans Licht gezerrt. Wir wollen es zum Thema machen, etwas bewusst entgegensetzen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns als Gemeinde sensibel machen, bis dahin, dass wir miteinander gestern und vorgestern mit Leuten aus verschiedensten Gemeinden im Umkreis Wien zusammenkamen und gestern Abend oder am Nachmittag eine Selbstverpflichtungserklärung formuliert haben für den Bereich Kinder, Jungscher, Teenager, Jugendliche. Alle, die an der Schulung teilgenommen haben, haben sich daran beteiligt, eine gute Formulierung zu finden, die auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen werden kann. Mit dem Ziel, dass es Ereignisse wie in Sodom, wie wir das eben im Predigttext gehört haben, der MOGA nicht vorkommen. Vorweg eine unangenehme Geschichte mit Sodom. Darüber predigt niemand gerne. Es gibt auch keine Predigten dazu bis jetzt. Gib die Männer heraus, wir wollen sie vergewaltigen, ruft der Mob. In Sodom sind eben Zustände wie in Sodom und Gomorra, was bis heute sprichwörtlich ist, wobei die Sodomie ja sexuelle Praktiken mit Tieren beschreibt. Darum geht's aber an dieser Stelle nicht. Der biblische Befund beschreibt, dass alle Männer aus Sodom, die Jungen und die Alten, wo es also keine Altersgrenzen gibt, auch keine freiwillige Selbstkontrolle, bis dahin, dass Dahergelaufene sich zusammenrotten und einen Ausbruch sexueller Gewalt provozieren. Männliche Gäste sollen vergewaltigt werden. Sexualisierte Gewalt durch ein problematisches, unsicheres Verhältnis zur eigenen Sexualität. Man geht ja schon auch in anderen Gegenden als Sodom mit Ausländern nicht gerade freundlich um. Aber was hier an Gewalt eskaliert in diesem Bereich der Sexualität, ist mehr als brutal. Da scheint sich ein regelrechter Männerbund, auf diesen Begriff sind wir gestern gestoßen worden in unserer Schulung, ein Männerbund gefunden zu haben, der Männer in Sodom. Ganz oben in der Hierarchie die Angesehenen, die Starken, die Lauten, die Aggressiven. Weiter unten die weniger Angesehenen, die Schwächeren, vielleicht die jungen Leute. Aber die stehen immer noch über Lot, dem Fremdling und dem Ausländer und seinen Gästen, auch den Fremden, die sogar gar keinen Namen haben. Und dann diese Forderung der alten und jungen Männer, die Gäste, die bei Lot zu Gast sind, zu vergewaltigen. Sie treffen das schwächste Glied in dieser Hierarchie. Da wird sexuelle Gewalt ausgeübt. Diese Form der Gewalt ist übrigens die schwerste Demütigung eines Menschen. Vergewaltigung wird auch heute noch eingesetzt als Waffe in Bürgerkriegen, in Kriegen, aber auch in familiären Strukturen, um Menschen zu unterdrücken. Alte und junge Männer in Sodom haben ein problematisches, unsicheres Verhältnis zur Sexualität. Das, was hier geschieht, ist nicht normal und auch nicht tolerierbar. Hier geschieht nichts im Einvernehmen von Mann und Frau oder Mann und Mann, sondern hier sind Macht und Abhängigkeit in Kombination mit Gewalt und Sexualität eine hochexplosive Mischung. Sexuelle Gewalt und rassistisches Verhalten kommen zusammen. Gib die Männer raus, wir wollen sie vergewaltigen. Und Lot? Lot stellt sich dazwischen. Seine Gäste sind geschützt in seinem Haus. Er stellt sich den Vergewaltigern entgegen, macht hinter sich die Tür zu und bietet zumindest seinen Gästen und seiner Familie einen geringen Schutz. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Wir hören den zweiten Teil. In den meisten Auslegungen dieses Bibeltextes ist es die letzte Aussage. So der Zielpunkt. Ende gut. Alle sicher im Haus und die Angreifer finden die Tür nicht mehr. Nochmal Glück gehabt. Mir geht es anders mit dieser Geschichte. Mit meinen Töchtern könnt ihr machen, was ihr wollt. Wenn ich das lese, wird mir übel. Das ist brutal. Und was hier geschieht, von Eltern gegenüber ihren Kindern, ist ein Verbrechen. Ich bin beeindruckt, dass die Bibel auch das nicht verschweigt. Familiäre Strukturen, wie bei der Familie von Lot, begünstigen, dass Täter sich sicher fühlen. Was für eine Familie hat Lot da eigentlich? Eigentlich eine ideale Familie. Vater, Mutter, zwei Töchter. Sie sind in der Fremde angekommen, als Ausländer, als Gastarbeiter. Sie sind dort inzwischen daheim, zwar nicht voll integriert, aber doch haben sie ihren Platz in dieser Gemeinschaft gefunden, bis dahin, dass Lot es wagt, den Mob mit Freunde oder liebe Brüder anzusprechen. Aber wie das in der Fremde so ist, als Familie hält man da gut zusammen. Gerade das Fremdsein schweißt zusammen. Die Familie ist der einzige Fixpunkt, der einzige Halt, der Hort der Geborgenheit, den man hat in der Fremde. Wer jemals im Ausland gelebt hat, spürt das. In Abgrenzung gegen die Welt da draußen existiert dann ein innerfamiliäres Klima. Im Idealfall, und das wäre wünschenswert, ganz große Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit, Nähe, Schutz und Stärke zwischen Eltern und Kindern. Das wäre wichtig. Und diese innerfamiliären Strukturen sind ja auch nach außen erkennbar. Man wohnt miteinander, bis dahin, dass man Gastfreundschaft gegenüber Fremden ausübt. Dass man isst und trinkt und Freude teilt, auch in der Öffentlichkeit sich blicken lässt, so wie der Lot am Tor der Stadt. Und dann dieses Familienglück. Zwei Töchter. Wunderbar. Das ist doch toll. Als Vater einer Tochter kann ich nur staunen über meine Tochter. Diese beiden Töchter, wahrscheinlich im Teenageralter, gerade so auf dem Weg, Jugendliche zu werden oder ins heiratsfähige Alter zu kommen. Aber sie hatten noch keinen Sex. Und diese familiäre Struktur ist dann ein scheinbarer Raum des Vertrauens. Da gibt es den Vater, den Lot, ideal eigentlich als Beschützer, als der Starke, zu dem ein Kind aufschaut, auf den die Töchter stolz sein können. Das ist ein wunderbares Gefühl, wenn deine Tochter auf dich stolz ist als Vater. Klasse. Mir fällt auf in dieser Geschichte, dass die Mutter fehlt. Wo ist die Mutter eigentlich? Sie ist noch nicht mal im Hintergrund zu erkennen. Spielt sie eine untergeordnete Rolle? Hat sie Angst vor ihrem Mann? Wie steht die eigentlich zu ihren Töchtern? Wird sie aushalten und tolerieren, was dann passiert? Familiäre Strukturen begünstigen ja, dass Täter sich sicher fühlen. Und hier werden zwei Menschen zu Tätern. Nicht nur der Mob, sondern es werden zwei Menschen zu Tätern, der Lot und auch seine Frau. Und es gibt auch zwei Opfer in dieser Geschichte, Lots beide Töchter. In dieser Krise, in der Konfrontation mit sexualisierter Gewalt, die von außen kommt, explodiert die Gewalt im Bereich der Sexualität auch im Inneren des Hauses, in die Familie hinein. Hier implodiert etwas. Und Lot muss sich entscheiden in dieser Krise zwischen dem Wohl seiner Gäste. Gastrecht spielt in diesen Kulturen und Traditionen bis heute eine ganz wichtige Rolle, in der arabischen Welt zum Beispiel. Gastfreundschaft ist das Höchste. Und er muss unterscheiden auch, wie es ist um das Wohl seiner Töchter bestellt, die ihm vertraut sind. Und Lot entscheidet sich für seine Gäste gegen seine Familie. Und Lots Frau verhindert das nicht. Und Lots Töchtern wird auch kein Widerstand zugestanden. Mit meinen Töchtern könnt ihr machen, was ihr wollt. Beide Töchter haben hier keinen Namen. Und sie stehen unter der Verfügungsgewalt des Familienvaters. Er ist der Erziehungsberechtigte. Aber ist er zu diesem Schritt berechtigt? Lots Familie macht eine enorme Gewalterfahrung. Ein Vater, der es zulässt, dass seine Töchter sexuelle Gewalt, Vergewaltigung erfahren, der sie aktiv preisgibt. Nach den Töchtern hatten die Fremden nämlich gar nicht verlangt. Und eine Mutter, die schweigt, die Tat nicht verhindert und zu Komplizin wird. Die Töchter, die wie Handelsware verteilt werden an die, die nur eins wollen, demütigen und vergewaltigen. Das ist sehr hässlich. Und die eingeforderte Gehorsamspflicht unterstützt das. Die Töchter haben ja keine Wahl, sie müssen gehorchen, sie werden der Gewalt ausgeliefert. Ich frage mich, hätte Lot Söhne gehabt, hätte er auch deren Leben, deren Unversehrtheit riskiert, um sie dem Mob der alten und jungen Vergewaltiger zur Verfügung zu stellen? Ich glaube schon, das hätte er gemacht. Und so sind diese beiden Mädchen ohnmächtig durch ihre Gehorsamspflicht. Sie werden zu Opfern der Gewalt des Vaters, der Mutter und des Mobs. Die Tätergruppe ist größer, als man glaubt. Ich habe mich gefragt, angesichts dieses grausamen Szenarios, wird es dort eine Perspektive der Vergebung geben für die schwere Verbrechen an den Kindern? Denn das ist ja auch meine Frage an die Täter und an die Opfer. Wie geht man mit einer Schuld und Vergebung um bis heute, wenn Menschen heute diese Erfahrung gemacht haben oder in den letzten Jahrzehnten im Leben? Mir fällt auf, dass bei Lot beim Vater jedes Schuldbewusstsein fehlt. Er sagt zwar, dem Mob begeht doch nicht so ein schweres Verbrechen, aber trotzdem riskiert er das Leben seiner Töchter. Jedes Schuldbewusstsein fehlt. Und er nennt die jungen und alten Vergewaltiger sogar Freunde oder Brüder. Und wie ist das bei der Mutter mit Schuld und Vergebung? Wie ist es mit der, die wegschaut, sich zurückhält, vielleicht nicht sehen will, was sie ahnt? Auch das macht sie nicht frei von Schuld. Sie leistet Beihilfe. Wie kann man mit Schuld und Vergebung in solch einem grausigen Szenario umgehen? Lot, dem das Schuldbewusstsein fehlt, der diese Tat bewusst begeht, und seine Frau, deren Schuldbewusstsein ebenfalls nicht erkennbar ist und wie das auch zulässt, nicht verhindert. Gerade die Räume in solchen Häusern sind ja eng. Ich glaube, dass die Mutter nicht weit entfernt war von diesem Szenario. Und was ist mit den beiden Töchtern? Sie müssen einklagen, dass die Eltern an ihnen in schwerer Weise schuldig geworden sind. Doch Aussicht auf Einsicht gibt's bei den Tätern nicht. Das heißt, die Schuld, das Tabu, bleibt innerhalb der Familie. Familiäre Strukturen verhindern solche Form von Gewalt nicht. Für manche eine Hypothek ein Leben lang. Dabei hat Lot ja zunächst alles richtig gemacht. Er war ein guter Gastgeber. Er hat seine Gäste wirklich geschützt, alles gegeben, Verhandlungen geführt. Er tut alles für seine Gäste und er ist damit ein hoch angesehener Mann. Bloß das Ansehen des Vaters können die Töchter ihm nicht entgegenbringen. Ihrerseits bleibt nur Verachtung für den Vater und das Schweigen der Mutter, weil der Schutz des Elternhauses nicht da war, wo elterliche Liebe pervertiert wurde und alles zerstört hat. Ich habe mich im Vorfeld natürlich gefragt, können wir uns in einem Gottesdienst einen solchen Predigttext zumuten? Und wie gehen wir damit um? Aber ich halte es für einen hässlichen, aber notwendigen Bibeltext, wenn es um sichere Gemeinde von heute geht. Angesichts der Debatten, die in der Öffentlichkeit geführt werden, rund um Missbrauch von Gewalt und Sexualität, sind gerade wir als Christen, wir als Gemeinde gefordert, Position zu beziehen. Nicht wegzuschauen, es nicht auszusitzen, nicht zu ignorieren, sondern aktiv etwas zu tun. Es braucht aber auch Mut, sich einem solchen Text zu stellen, seinen Themen und Motiven. Denn da werden Abhängigkeiten angesprochen. Da findet Todesangst Raum. Da geht es um Verlustängste, um Ausweglosigkeit und sexuelle Gewalt. Man kann sich davon abgewidert abwenden. Man kann sich weigern hinzuschauen, flüchtet dann aber in eine scheinbar heile Welt. Genauso gilt es für uns, sich dem Thema sichere Gemeinde bewusst zu stellen, sich zu positionieren und sich nicht in eine heile Welt zu flüchten. Ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde eine sichere Gemeinde sein wollen und dass sich das über Jahrzehnte bewährt hat. Aber ich glaube, es ist gefordert, noch einmal sich hier klar zu positionieren. Damit sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kinderarbeit angesprochen. Wer relativiert und beschwichtigt, macht sich zum Anwalt der biblischen Gestalten von damals und der Täter von heute. Biblische Geschichten und Texte erzählen, wie schwierig und verwickelt und banal und brutal das Leben sein kann, damals wie heute. Und auch wenn Gott am Ende eingreift, indem er den Angreifern von draußen den Zugang zu Lots Familie und dessen Gäste versperrt, diese Situation werden Lots Töchter und seine Frau und Lot selbst nicht vergessen. Ich glaube, dass wir als Christen daher auch gefordert sind, unsere Gäste und Freunde im Rahmen der Gemeinde, für unsere Kinder, über die wir uns freuen, dass sie so wunderbar mit Gott unterwegs sind, bis dahin, dass sie sich taufen lassen möchten, dass hier Glaube Früchte trägt. Und auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genauso Schutz und Sicherheit brauchen, dass wir da um eine sichere Gemeinde ringen. Daher haben wir es gestern am Nachmittag miteinander formuliert, gemeindeübergreifend. Nicht nur die MOGA, sondern auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Gemeinden. Auch Alex Strecker vom Kinder- und Jugendwerk war dabei. Eine Verpflichtungserklärung. Und es sollte keine Frage sein, wie wir mit dieser Verpflichtungserklärung umgehen. Ich möchte deutlich appellieren an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Zwergenburg, Kindergottesdienst, Jungscha, Teenager, zukünftige Jugendmitarbeiter, sich dieser Verpflichtungserklärung zu stellen. Ich selber tue das auch. Weil es wichtig ist, dass unsere Gemeinde hier ein Vorbild ist, sichere Gemeinde zu sein, wo es eben keine Frage ist, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um, sondern sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Ich möchte euch also zum Schluss hineinnehmen in das, was wir gestern miteinander erarbeitet haben, was auch zukünftig in den Baptistengemeinden Österreichs eine Rolle spielen wird. Denn das wird in sämtliche Gemeinden Bundes der Baptistengemeinden Österreich transportiert, diese Verpflichtungserklärung. Ich möchte euch bitten, als Eltern hinzuschauen, was für die Mitarbeiter gilt und auch die Mitarbeiter darauf anzusprechen. Und ich möchte die Mitarbeiter bitten, hier auch mutig ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir wollen sichere Gemeinde sein. Ich war dankbar, dass aus allen Bereichen der Kinderarbeit dieser Gemeinde jeweils Mitarbeiter dabei waren und mitgedacht haben und mitformuliert haben, wo wir am Ende festgestellt haben, ja, das können wir so annehmen. Das passt für diese Gemeinde, dazu stellen wir uns miteinander. Ich möchte euch hineinnehmen, schauen wir uns das mal an. Es fängt sehr positiv an. Ich sehe den Mensch als ein Geschöpf Gottes, das ich mit Würde behandeln will, dem ich Respekt entgegenbringen will, dessen Begabung ich fördern und dessen Charakter ich stärken will. Das bringen Mitarbeiter zum Ausdruck. Weil jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, schütze ich die mir anvertrauten jungen Menschen vor körperlichem und seelischem Schaden. Mein Wunsch und mein Bemühen ist das Fördern und Reifen der mir anvertrauten Menschen in ihrer Beziehung zum lebendigen Christus. Ich binde sie nicht an mich. Und dann geht's weiter. Ich verpflichte mich, ihre Offenheit, gemeint sind die Kinder, und ihre Beziehung zu mir nicht auszunutzen oder zu missbrauchen. Insbesondere nehme ich ihr Schamgefühl, ihre individuellen Grenzempfindungen und ihre Intimsphäre wahr und respektiere sie. Wenn ich von Vernachlässigung und sexueller Gewalt erfahre, wende ich mich an die Vertrauenspersonen der Gemeinde, um für mich und die betroffene Person Hilfe zu finden. Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit in unserer gemeindlichen Arbeit sexuelle Gewalt und andere Formen von Gewalt verhindert wird. Ich bin gegen diskriminierendes, sexistisches und rassistisches Verhalten. Sehr dicht formuliert, aber ich denke auch sehr klar. Auch sehr notwendig. Ich bin dankbar für die Firmen, die einen Picker an der Tür haben, dass es ein geschützter Raum für Kinder ist. Hier finden Kinder Hilfe. Ich glaube, dass das Gute, was wir als Gemeinde bieten können in diesem Bereich, auch damit gestärkt werden kann. Dass da, wo ein Kreuz dran ist, wo Christus sichtbar ist, auch eine sichere Gemeinde ist. Dass das ein Erkennungszeichen einer sicheren Gemeinde und ihrer Mitarbeiter ist. Und ich bin von Herzen dankbar für das, was im Bereich der Kinder, Jungscher, Teenager, Jugendarbeit hier geschieht. Das ist großartig, dass Kinder hier mit dem Glauben vertraut werden und dieses Vertrauen sich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt. Aber dieses Vertrauen wollen wir nicht beschädigen, sondern schützen und starke Kinder haben und starke Mitarbeiter. Amen.